Ja, na hallo, hast du dich erholt in meinem schönen Weimar?
Ja, also ich habe versucht, da so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt hier als Einleitung taugt für den Podcast. Vielleicht.
Und was hast du denn von der Einleitung?
Nein, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt gesagt, wir sagen erstmal hallo. Hallo.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Hallo, hallo, ja, ich war wie immer mit der Tür ins Haus gefallen.
Ja, herzlich willkommen zurück in diesem Podcast. Mit der Tür ins Haus fallen ist auch eine Aussage, die mich sehr daran erinnert, dass ich letztens mal wieder ein Benjamin Blümchen-Hörspiel gehört habe, wo er just das ja immer tut. Er fällt ja immer mit der Tür ins Haus quasi und dann muss das ja tierlieb bezahlen.
Ja.
Ja, das ich brauchte mal wieder so ein bisschen so ein Blast from the Past, um mich in die unschuldigen an die unschuldigen Kindheitstage zurückerinnern zu können bei den ganzen.
Ach schade, da habe ich vorgestern, ich hatte bis vorgestern hier einen Stapel Benjamin Blümchen Kassetten auf meinem Schreibtisch. Hätte ich dir jetzt schön in die Kamera halten können. Schade. Naja, egal. Tore.
Ja, ich habe Benjamin Blümchen als Pirat gehört und muss sagen, das ist seit 1985 hat das nichts an Aktualität verloren.
Nee.
Außer vielleicht der Umstand, dass Otto von Benjamin kritisiert wird, dass er permanent Bücher liest. Das klingt tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ansonsten ist das schon eine großartige Produktion gewesen damals, ne?
Ja, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass Flitze Feuerzahn kennt gar kein Schwein mehr. Da bin ich wahrscheinlich wirklich schon zu alt.
Das war so ein Drache, oder?
Ja, ein Drache, der Feuerwehrmann werden wollte, ne?
Und ah, genau. Ach, genau.
Und irgendwie dachte ich jetzt so für meinen Sohn, er steht gerade natürlich auf Dinos, ne? Feuerwehrmann geht sowieso immer. Da dachte ich, bäm, Flitze Feuerzahn, das ist ja das Ding, ne? Und so meine 10 Jahre jüngere Frau, die guckt mich an, als ob ich hier wirklich, weiß ich nicht, von Kassetten rede, wo noch Sütterlin-Schrift drauf ist oder so, ne? Also irgendwie muss das dann so ein paar Jahre nach meiner Pionierzeit, als ich die Westkassetten hatte, außer Mode gekommen sein. Aber irgendwie habe ich.
Ich glaube, Flitze Feuerzahn war nicht ganz so Mainstream wie Benjamin Blümchen oder so. Das können wieder nur die Kassettenkonnoisseure kennen.
Ja, in der Tape-Trader-Szene war das heiß.
Genau.
Auf jeden Fall. Aber diese ganzen Alf-Folgen waren natürlich am allerbesten. Das waren wirklich nur stinknormal die Tonspur der Fernseh, also der einzelnen Episoden. Das war noch nicht mal extra aufbereitet oder so.
Ja,
eigenartig. Aber man hat es gehört.
Wow. Das war bei den ganzen Disney-Hörspielen war das auch so. Das waren auch einfach nur die Disney-Filme eigentlich.
Und ich kann das auch nicht im Stream oder so, ne? Das ist wirklich geiler als Kassette. Also so klack rein mit dem Europa-Logo noch auf der Kassette und so. Das hat irgendwie Stil. Also ich mache das gern mit meinem alten Kassettenrekorder. Mache ich dann auch meinen Jungs an.
Hm. Ich wollte gerade sagen, nicht für deine Jungs, sondern einfach für dich so. Auch so runterkommen, ja.
Die müssen dann halt mitgefangen, mitgehangen, ja. So ist.
Naja. Ja, es ist schön, dass wir so ein Thema zum Einstieg haben, tatsächlich.
Ja, ja.
Weil viel, viel Positives gibt es ja eigentlich gar nicht zu berichten. Und ich muss sagen, schlechter altern hätte unsere letzte Folge gar nicht können.
Absolut, absolut. Die ist ein Zeitdokument des Scheiterns, ne? Also ich glaube ziemlich authentisch, ne? Weil wir sind da ja jetzt nicht einer Meinung, die jetzt völlig exotisch war oder so gewesen, ne? Absolut, aber das muss man ganz ehrlich sagen, da lag man so richtig, richtig daneben, ne?
Naja, vielleicht waren wir einfach von unserem mitteleuropäischen, pazifistisch angehauchten Wohlstandstum so verblendet, dass wir es uns einfach nicht vorstellen wollten.
Ja, weil auch, sicher auch, ja.
Wenn man jetzt zurückblickt, sieht es ja eigentlich alles ziemlich offensichtlich aus, was er da tut, ne?
Ja, natürlich, klar, aber es ist, eher meinen wir natürlich Wladimir Putin, ne? Aber ist natürlich klar, bei so einem omnipräsenten Thema muss man das Kind jetzt auch nicht unbedingt beim Namen nennen, weiß ja jeder, wovon wir reden. Aber ich sag mal jetzt rein auf der logischen Seite ist das ja trotzdem immer noch nicht, ne? Also selbst wenn man sich in so einen Despoten reindenken wollte und überlegt, was wären die Schritte, was würde man machen, ist es ja immer noch nicht logisch, ne? Also dieses, ja, wie soll man sagen, man hat das ja auch diesen Effekt ein paar Tage später nach dem Angriff auf die Ukraine sofort gemerkt, als er da nochmal mit Atomwaffen gedroht hat, ne, das schwang noch viel, viel Unberechenbareres mit da drin, als man vorher schon gedacht hätte. Ne? Mhm. Und da, das ist halt wirklich so der Inbegriff von Terror. Ne? So erzeugt man Terror, der halt zu einem großen Teil auch im Kopf des Rezipienten stattfindet. Ne? Und das ist psychologisch schon echt eine krasse Nummer. Aber wie gesagt, also ich war natürlich nie irgendwie ein riesen Putin-Fan oder so, aber ich dachte, man hätte man ihn irgendwie einschätzen können. Und das war bis jetzt auch oft so. Ne? Und den selbst so als Despoten. Aber ich bin da auch, muss ich ehrlich sagen, na, enttäuscht ist ein falsches Wort, aber total erschrocken über die Dummheit dieser Aktion. Ich hätte halt dem so ein Level von Dummheit nicht zugetraut. Ne? Also an Grausamkeit sicherlich, aber an Dummheit nicht.
Mhm. Ja, ist, also wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt gerade Tag 11, glaube ich, oder Tag 12. Ist es schon Tag 12?
Ja, bis ich den Podcast geschnitten habe, sag mal Tag 14.
Nee, ja, ist richtig, aber wir müssen ja sagen, an welchem Tag wir uns unterhalten. Ja, also gerade kann
ja,
man
ja... Ja, ich weiß es gerade nicht genau.
Von einem auf den anderen Tag können wir ja, kann sich ja hier die ganze Szenerie komplett nochmal umgestellt haben. Mhm. Und Stand jetzt kann man auch immer noch nicht erkennen, dass das sich irgendwie logisch erklären lässt, was da abgegangen ist. Ja, weil Stand jetzt ist, die Truppen stehen in einem riesigen Konvoi 25 Kilometer vor Kiew, scheinen sich nicht weiter bewegen zu können oder zu wollen. Langsam kommen auch Fragen von Militärstrategen auf, ob Russland es überhaupt schaffen kann, diesen Krieg zu gewinnen. Und wenn ja, wie lange könnten sie es dann halten? Also so zahlenmäßig wird es ja von Tag zu Tag irgendwie unwahrscheinlicher. Mittlerweile sind ja über 11.000 russische Soldaten gefallen. Angeblich, muss man sagen. Kann man so nicht so richtig einschätzen.
Ja.
Das militärische Gerät, das man so zu sehen bekommt, ist uralt. Also
da hat, sag mal, da hat er jetzt nicht die T-14 Armata rausgerollt, ne? Das ist klar. Neulich habe ich so ein Interview von so einem NATO-Militärstrategen oder so ein alter NATO-General, ich glaube, der war auch beim Plassberg mal in einer Sendung. Und der meinte auch nur, also man ist da auch wirklich erschrocken über das Level, ne? Also, sag ich mal, an militärischer Unfähigkeit, was sich da zu offenbaren scheint. Also, aber wiederum kann man sich ja nicht denken, dass man so eine Sache als Despot so leichtfertig angeht, ne? Und dann blieb nur die Schlussfolgerung, dass es wirklich so schlecht ist, um die russische Armee bestellt. Ne? Also man darf bei all dem nicht vergessen, dass die ukrainische Armee auf mittelfristiger Sicht oder so, wenn es jetzt um rein militärische Auseinandersetzungen und bewaffneten Konflikt geht, natürlich trotzdem keine Chance hat. Ne? Das ist ja, das ist völlig klar. Aber was da nach einem rein militärischen Sieg folgen sollte, das ist ja der komplette Wahnsinn. Also was soll da sein? Also sobald ein militärischer Sieg errungen ist, müsste man die Beine in die Hand nehmen und dort sofort abhauen, weil da aus jedem Kellerfenster eine Panzerfaust guckt. Und also das ist die komplette Hölle. Das ist Aleppo-Häuserkampf auf mehrere Millionen Städte verteilt. Mhm. Ne?
Wie sagt man, man braucht fünfmal mehr Truppen, eine Stadt zu erobern, als zu halten im Häuserkampf, ne?
Ja, und das meinte ich mit dem Level an Dummheit, ne? Dass das auf ich völlig, also außer da, weiß ich nicht, da eine sterile Zone draus zu machen, wo gar nichts mehr lebt oder so, ist mir völlig schleierhaft, wie das sonst beherrscht werden soll. Das ist ja schon in Tschetschenien und sonst wo nicht möglich gewesen. Beziehungsweise nur mit absoluter eingesetzter Terrorherrschaft. Ne? so wie die Lage da gerade ist. Muss ich sagen, bin ich wirklich, also das hat alles nochmal komplett, was man bis jetzt so gedacht hat, man kann es als politisch halbwegs gebildeter Mensch einschätzen, komplett auf Null gesetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also rein militärisch, es ist klar, dass Russland das komplett machen kann, platt machen kann, wenn sie wollen, ne? Das ist ja auch für die russischen Soldaten, denke ich, würde sich da enormer Widerstand bilden oder so, ne? Also das so sehenden Auges, das deutet sich ja auch an, wenn man da bestimmte Andeutungen und so weiter sieht. Und was mir das jetzt wieder ganz deutlich zeigt, ist dieser uralte Satz, als erstes stirbt im Krieg die Wahrheit, das ist halt wirklich so, ne? Also auch wenn ich die ist natürlich von russischer Seite Propaganda ohne Ende, und wenn ich von ukrainischer Seite die Propaganda ohne Ende sehe, das sind genauso viele Lügen, mit dem Unterschied, dass die Ukraine für mich ein Stück weit legitimiert ist, diese Strategie Lügen abzufeuern, weil sie das Opfer in diesem Konflikt sind. Ne? Insofern gestehe ich das natürlich der Ukraine mehr zu als dem Aggressor. Aber die Wahrheit stirbt absolut zuerst. Ne? Und ich kann da keine Glorie finden, nicht den geringsten Funken davon, ne? wenn schöne, heldenhafte Frauen mit einer AK-47 fotografiert werden oder so. Ne? Die werden innerhalb von Minuten in einem Gefecht mit russischen Fallschirmjägern zerfetzt werden. Ne? Also da ist keine Glorie, dieses Heldentum, also das zeigt nochmal auf ganz, ganz ekelhafte Weise die Grausamkeit von Krieg.
Und, ne? und diese also, Perversion, dass die Social-Media-Welt sozusagen in Kriegszeiten genauso weiterläuft, dass man tanzende TikTok-Soldaten hat und irgendwelche Lifehacks, wie man russische Panzer abschleppt, die keinen Sprit mehr haben und so weiter und so fort. Also die Menge an Media-Coverage, die sozusagen jetzt aus der Ukraine rausgeht und die von allen anderen weltweit, die das jetzt beobachten, aufgesogen und verkonsumiert werden, das ist immens. Und
ja, natürlich, weil auch alle, wie du und ich, man ist ja auch mal süchtig nach einer guten Nachricht, ne? Nach einer schönen Geschichte innerhalb dieser Grausamkeit, ne? Und das saugen die Leute natürlich in sich auf. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige.
Nee, also ich habe ja im Endeffekt gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir in Europa zumindest, das wird sicherlich bei anderen Konflikten in anderen Regionen anders gewesen sein, aber dass wir in Europa einen Krieg derart konsumieren und den so allgegenwärtig jeden Tag rund um die Uhr auf unseren Devices haben sozusagen und in unserer Media-Bubble haben.
Und, ja, das ist natürlich klar, aber man muss sich bei allem bewusst sein, dass auch das total gefiltert ist, ne? Genauso wie vor, keine Ahnung, wie vor 70 Jahren eine Zeitungsmeldung über einen Krieg oder so ist, das in der Social Media Bubble natürlich auch oft gefiltert, ne? Beziehungsweise.
Naja, also es ist jetzt nicht eine Wochenschau.
Nein, um Gottes Willen, das sage ich nicht, aber es ist natürlich auch durch Social Media Algorithmen gefiltert, ne? Also wenn du jetzt als stinknormaler Typ in der Ukraine irgendwo ein Video hochlädst von irgendwas, ist es relativ unwahrscheinlich, dass das einen völlig Unbekannten in Deutschland jemals erreichen wird, das Video, sondern das sind dann eben auch bestimmte Videos, die hochgespült werden, ne? Und die propagandamäßig auch hochgespült werden können, wenn man die bestimmten Knöpfe da drückt, ne? Und diese Parallelwelt ist völliger Wahnsinn für mich, ne? Also in der im Social Media Bereich und so, die Ukraine da Russland gegenüber als totale Supermacht, die wirklichen militärischen Verhältnisse, die da irgendwo, wie das da stattfindet, das weiß natürlich niemand.
Nee, genau, und gerade die Vorstellung, was gerade eigentlich notwendig ist, um diesen Stand zu halten, ja. Also wie viele Opfer jetzt auf der ukrainischen Seite eigentlich beispielsweise realistisch sind. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie diese Menge an Fahrzeugen und Truppen der russischen Invasionsarmee da irgendwie beseitigen kann, ohne deutlich stärker an Menschenleben zu verlieren.
Ich kann es auch wirklich nicht einschätzen und ich weiß auch nicht, auf welche Art und Weise die Verluste da den russischen Truppen zugefügt wurden. Also wenn du da wirklich ist immer noch ein altes Modell, aber modernst auf Kampfwert gesteigerten T-72 oder T-80-Panzer irgendwo zerfetzt an der Straße liegen siehst, ne, der ja voll mit Hardkill-Aktivpanzerung und was weiß ich am Start war.
Jetzt kommt der Profi raus, siehst du.
Und der ist dann offensichtlich, weiß ich nicht, also das passiert nicht mit einem Molotow-Cocktail oder so, ne? Um kompetent zu tun, was weiß ich, da hat wahrscheinlich dann eine Javelin-Rakete oder so den irgendwie getroffen, aber das schießt jetzt auch nicht der ukrainische Maisbauer ab, so ein Ding. Mhm. Ne? Also das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Oder dass nach den ersten zwei Tagen, in dem die russische Luftwaffe die ukrainische Luftsicherung oder Luftabwehr nahezu ausgeschaltet hat und dann werden immer noch nachts irgendwelche Spezialflugzeuge mit russischen Fallschirmjäger abgeschossen oder so. Das sind totale Spezialoperationen, wo mit lasergeteckten Raketen irgendwelche Sachen, also ich glaube nicht, dass die ukrainische Armee alleine ist, in der Lage ist, sowas zu leisten. Ne? Also diese Panzerabwehr und so schon. Gab ein interessantes Interview mit dem Direktor vom Panzermuseum in Munster, der so die Panzerwaffe auch mal ein bisschen einordnet. Ne? Also das sind ja für die russische Armee sind Panzer ja schon, also seit dem Zweiten Weltkrieg, ne? T-34, das war so ein Verbrauchsgegenstand. Das ist wie so eine Rolle Küchenpapier. Der ist halt irgendwann, wird er als zerschossen abgeschrieben und es geht nicht darum, den nicht zu zerstören, ne, sondern darum, was der macht, bis er zerstört wird. Und Panzer lassen sich relativ leicht ausschalten mit heutigen Mitteln, wenn sie nicht anders gesichert sind, ne, durch Luft oder Grenadiere oder irgendwie sowas. Also das ist schon klar, aber also wie gesagt, diese Kriegspropaganda vermittelt da, denke ich, auch ein falsches Bild. Ne? Also ein zerstörter Panzer ist für die Russen im Prinzip kein Problem. Ne? Also was jetzt ihre Kampfkraft oder und so weiter angeht, das ist leider so. Mhm. Ne? Das steigert natürlich die Moral der Verteidiger, aber das ist für die Russen überhaupt kein Problem. Das ist da sozusagen eingepreist. Aber wer da über alles noch die Finger mit drin hat und ich muss ehrlich sagen, wenn man da ein bisschen in die Geschichte guckt, es kann einem auch nicht wohl dabei sein, wenn man jetzt, weiß ich nicht, da an jeder Straßenecke so gefühlt Stinger-Raketen verteilt oder irgendwie sowas, ne? Also, wenn man sieht, wie das damals mit den Mujahideen in Afghanistan gelaufen ist, als die USA dann nach dem Konflikt versucht haben, die wieder einzusammeln, das ist da eher so semi gelaufen, ne? Und,
ja, gerade, dass man auch Straftäter aus dem Gefängnis entlässt, damit sie an der Front kämpfen können und so.
Das ist ja natürlich, das ist ja oft im Krieg so gewesen, ne? Das sind natürlich harte Jungs, die sich um nichts eine Waffe machen. Das ist im Krieg, da gibt's keine Glorie. Also diese Heldengeschichten, die da erzählt werden, die bleiben einem im Halse stecken. Es ist leider so.
Ja.
Da ist in Battle there's no law und da gibt's auch keinen Ruhm zu ernten. Es ist einfach so. Ja. Auf beiden Seiten. Und die Ukraine wird auch mit sauberen Mitteln, so wie es in Social Media aussieht, kann man das Land nicht verteidigen. Schon gar nicht gegen die Russen, das geht nicht. Ja, wenn du lang genug im Abgrund schaust, dann schaut der Abgrund auch mal in dich hinein. Ne? Du musst selber zum Monster werden, um Monster zu bekämpfen.
Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen, wenn du eben verzweifelt gegen eine Übermacht dein Land verteidigst, dann ist ja jedes Mittel am Ende recht und billig. Und ja, ich glaube, dass dessen ist man sich auch bewusst. Von außen. Also ich bin mir dessen auf jeden Fall sehr bewusst und naja, also wie gesagt, ich glaube, man kann da Dinge mehr verstehen, die man in einem zivilen Umfeld oder in einem Angriffsfall beispielsweise nicht verstehen könnte. Und gerade so diese Frage, lasse ich jetzt Mörder frei und bewaffne die, um am Ende vielleicht pro Mörder noch 10 Russen mitzunehmen.
Ist das so, so passiert? Ja,
ja, ja.
Das habe ich jetzt noch
gar nicht.
Aber das ist natürlich im Krieg oft gewesen, ne? Also jetzt zum Beispiel auch wenn man jetzt dran denkt, im Zweiten Weltkrieg, da gab es bei der SS so ein Bataillon, Dirlewanger hieß das, nach dem Kommandanten da. Also die sind für einige der schlimmsten Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg am Holocaust beteiligt und so weiter. Und das waren auch, die Truppe war auch aus Verbrechern, Wilderern und was weiß ich zusammengesetzt, ne, die da einfach losgelassen wurden und durften im Prinzip machen, was sie wollten, ne? Ja, also ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen, aber.
Gerade mit dem Ziel, gerade mit der Absicht, so viel Verwüstung und Schaden wie möglich anzurichten, ne? Das ist ja. Das ist ja nun die oberste Prämisse, ne? Und da
ich weiß nicht, in welchem Kriegsfilm war das? War das bei Platoon oder bei Heartbreak Ridge mit Clint Eastwood, da gibt's so diesen Spruch, ja, dieser Typ gehört eigentlich in einen Käfig, wo ein Schild dran ist, nur im Kriegsfall öffnen oder so, ne? Und ja, also sowas.
Ja, gibt sicherlich Menschen, die für solche Situationen gemacht sind. Genau wie diese Kriegsreporter, den man ja jetzt gerade so gebannt über die Schulter schaut, scheinbar für so einen Borderline-Journalisten.
Ja, ne, das ist ja
geschaffen sein müssen.
Es ist ja, und trotzdem fragt man sich, wie viele Leute noch jetzt, ich sag mal, bei der einfachen Erreichbarkeit von Handyvideos direkt von der Frontlinie oder so in Social Media, wie viele Leute sich da noch für normalen Journalismus interessieren, ne? Weil normaler, in Anführungsstrichen seriöser Journalismus muss ja gerade bei der Sach- und Informationslage ganz oft im Ungefähren bleiben und kann eben nicht ganz klar Stellung beziehen und lässt ganz, ganz viele Grauzonen zurück, die eben propagandamäßig gefärbte Videos oder Berichterstattung eben nicht zurücklassen, ne? Und ich glaube, das ist auch ganz schwer für die Leute, nicht nur für die Leute, für mich auch, ne? Ich will mich da nicht irgendwie drüber stellen. Es ist ganz schwer, da zu selektieren und rauszufinden, okay, was habe ich da gerade gesehen? Inwieweit ist das realistisch, ist das wirklich so passiert, ne? Also
das ist. Na, ich habe jetzt für meine Beiträge mich dazu entschlossen, gar nichts dahingehend zu zeigen. Also ich fasse eigentlich nur die Sachen zusammen, die von mehreren Quellen so bestätigt sind oder berichtet werden sozusagen. Und selbst da sind schon einige Sachen im Nachhinein revidiert worden, die sich dann als nicht realistisch herausgestellt haben. Also selbst auf dem Bereich ist es schon schwierig genug, da mit Sicherheit Dinge von sich zu geben. Aber gerade wie du sagst, die Bilder, also jedes einzelne bewegte Bild, das man veröffentlicht, müsste aus mehreren Perspektiven zu sehen sein, ne? Dass man weiß, in welchem Umfeld ist das entstanden, dass man auch einschätzen kann, wo ist der Ort überhaupt, wo das entstanden ist. Also da gibt es ja viele Punkte, die eigentlich bedacht sein müssen bei der Veröffentlichung und bei der Einordnung einer Bild- oder einer allgemein einer Medienquelle. Und da also da sind mir jetzt selbst so Beiträge vom Spiegel oder so aufgefallen, die ich im Stream mit den Leuten geschaut habe, wo dann so Aussagen kamen wie, ja, ich meine, das ist ein schönes Bild gerade, aber das ist aus dem Jahr 2014. So, also wie gesagt, da bin ich vorsichtig und deswegen lasse ich das persönlich beispielsweise einfach komplett weg, um da keiner Desinformation Vorschub zu leisten.
Ja, natürlich, aber das ist ja dann bei den aufmerksamkeitsgetriebenen Medien, schmeißt du damit natürlich auch Aufmerksamkeit weg, die du sonst haben könntest.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Und vielen ist das dann eben egal. Ne? Das ist ganz einfach so. Und wenn man da überlegt, wie ein seriöser Kriegsberichterstatter, der da wirklich mit so einer kugelsicheren Weste, wo Press draufsteht, da zwischen den Autos mit rumkriecht und wirklich sein Leben riskiert und was der an journalistisch hochwertiger, verifizierter Information liefern kann, indem er sein Leben riskiert hat, ist dann in Social Media in der Aufmerksamkeit aufgewogen gegen irgendwelche anderen Videos, die Leute dann viel, viel mehr dafür klicken. Ja. Ne? Ja. Das ist schon zum Schreien tragisch.
Ja. Ne? Ja.
Also wenn man das journalistisch betrachtet.
Ich folge auch auf Instagram so ein paar Fotografen und Fotografinnen, die gerade vor Ort sind. Und deren Beiträge haben jetzt nicht so bombastische Reichweiten, sage ich jetzt mal, wo man sich denkt, hier wäre es aber wenigstens verifiziert. Und die Einordnung unter den Bildern ist halt dementsprechend auch zumindest eben von einer Person, der man. Also das ist halt auch so der Punkt. Ich meine, wie willst du jetzt einzelnen Personen, die vor Ort sind, überhaupt vertrauen? Ja, kann man dem vertrauen? Also an einem gewissen Punkt muss man sagen, okay, jetzt muss ich an dem, an das glauben, was mir das Wort Presse irgendwie suggeriert. Ja, also kann ja auch einfach nur seinen eigenen Krieg führen und seine eigene Linie durchdrücken beispielsweise. Das können wir ja am Ende trotz allem nicht wissen. Oder das Medium, für das er arbeitet, hat ein gewisses Narrativ, das bedient werden muss oder so. Also
Das ist klar, ja. Aber gerade weil du auch so Spiegel erwähnst und so, ne? Also das sind natürlich trotzdem immer noch in gewisser Weise Qualitätsmedien, ne? Obwohl unser Freund Volker Pispers hat ja auch schon gesagt, das ist die Bildzeitung für Abiturienten, ne? Trotzdem arbeiten die ja immer noch mit Mechanismen, in dem das dann als persönliche Meinung.
Die Welt.
Nee, ich glaube, da hat so Spiegel hat er. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Spiegel war es. Aber zur Welt wird es natürlich auch passen, hast du recht. Da würde Bild-Zeitung ja noch mehr passen, ja.
Ja, eben deswegen.
Aber trotzdem sind da Sachen als persönliche Meinung gekennzeichnet, ne? Oder da ist ein Bild dann doch mal, aber das ist dann trotzdem so marginal, dass sie die Aufmerksamkeit von diesen oberflächlichen Medienkonsumenten trotzdem mitnehmen, ne? Es ist immer nur so ein halbes Commitment, was das Missverständnis voraussetzt oder gern auch geschehen lässt, ne? Obwohl man da rein presseethisch dann keinen Strick draus drehen kann, weil es die Hinweise ja doch irgendwie gibt, aber eben das ist so eine Tendenz, finde ich schlimm. Ja, finde ich schlimm. Weißt, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Es fällt mir gerade bei Spiegel und solchen Medien oft auf.
Es nimmt zu, finde ich.
Ja, also
zumindest habe ich das Gefühl, dass es jetzt mehr geworden ist in den letzten Monaten. Kann aber auch daran liegen, dass ich mich ja jetzt intensiver mit solchen Artikeln auseinandersetze. Mhm. Also die nicht einfach mal so nebenbei lese, sondern dass ich ja dann wirklich scanne, was drinsteht. Und seitdem fällt es mir einfach ziemlich stark auf, wie viel von dem, was die großen Headlines ausmacht, eigentlich nur eine Meinung ist.
Ja, natürlich, klar. Also, und was macht das so mit dir, wollte ich dich mal fragen, weil ich kann mich erinnern, als dann so die ersten zwei Angriffstage, da hatte ich mal bei Twitch mal reingeschaltet auf deinen Kanal, und wenn man dich persönlich kennt, ne, also mit dir zu tun hat, ich habe dir so richtig angesehen, wie du unter Strom standest. Ne, also das war, fand ich wirklich, also du hast richtig gestresst gewirkt auf mich.
Ja, also
das war das so deine, also das war wirklich also ich konnte da gar nicht einordnen, ob du gerade aus dem Fenster guckst und dort schilderst, was du da vom Fenster siehst, oder ob du dann gerade von Deutscher Welle einen Bericht kommentierst oder irgendwie sowas, jetzt so an deiner rein körperlichen Ausstrahlung, ne? Also das fand ich krass. Also es sah zumindest auf jeden Fall nicht so aus, als ob dir es gut tut.
Naja, also man muss ja dazu sagen, das ist für mich ja das erste Mal, dass etwas in der Form in meiner Nähe passiert, dass ich wahrnehme, ja. Also Balkankriege habe ich ja noch nicht wahrgenommen, da war ich ja zu jung. Das hat mich schon irgendwie persönlich sehr mitgenommen, weil es für mich auch, also jetzt auch wenn ich einen Schritt zurücktrete, muss ich sagen, das ist eine Zäsur in unser aller Leben hier, und ich würde sagen, das ist durchaus mit 9/11 oder so vergleichbar, was die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte anbelangen wird. Und allein schon dieser wehmütige Aspekt, dass diese Vorstellung oder diese Phase des Friedens in Europa vorbei ist und dieses Elysium, quasi diese Matrix, in der wir uns befunden haben. Es ist ein bisschen wie das Aufwachen aus der Matrix gewesen. Für mich zumindest oder für viele andere, dass man jetzt einsehen muss, dass die Welt leider eben doch nicht mit gutem Willen geführt werden kann oder regiert werden kann. Und selbst der Aspekt des, auf dem man sich ja auch so ein bisschen ausruht, also die Hoffnung zumindest ein bisschen fußen lässt, dass die Leute ja zumindest das machen, was ihnen am meisten Geld bringt, und dementsprechend Dinge, die sie sehr finanziell belasten würden, außen vor lassen würden. Wie jetzt beispielsweise so ein Krieg gegen die Ukraine, die ja wirklich, das macht halt wirtschaftlich keinen Sinn für Russland. Also deswegen hätte ich das halt auch die ganze Zeit abgelehnt, diese Vorstellung, dass das passieren könnte. Diese Gewissheit ist jetzt halt weg. Also jetzt steht man so vor dieser von diesen.
Ja, das meinte ich halt, das ist komplett auf Zero gesetzt.
Ja, genau, ne? Genau.
Also rein logisch, machtpolitische Denkweisen oder Argumentationen hat man zumindest immer im Hinterkopf jetzt, dass das nur eine Option ist.
Ja, genau.
Ne? Und nicht eine zwangsläufige Handlungsweise.
Genau, um deine Frage noch schnell zu Ende beantworten zu wollen. Am Ende des Tages ist es halt so, dass ich dann dementsprechend mich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, das ja für meine Beiträge sehr intensiv bearbeitet habe. Und ich glaube, die Situation, die du dann wahrgenommen hast, die war einfach auch an sich schon grundsätzlich eine Ausnahmesituation, weil ich gerade also die 10- bis 20-fache Reichweite auf Twitch hatte. Ich war, glaube ich, an dem Tag, an dem du dann zugeschaltet hast, war ich in deutschlandweit der meistgeschaute.
Na, Alter, du, wenn ich schon Twitch anmache, dann kannst du davon ausgehen. Ja.
Und das war einfach, also das ist einfach eine Situation, mit der ich erstmal umgehen musste. Das ist erschreckend, wenn du in deinem Schlafzimmer stehst und dann einfach irgendwie fast 20.000 Menschen gerade live zuschauen. Das ist ja was anderes, als wenn du ein Video vorproduzierst, wo du dir dieses Wort so durchdenkst und das dann einfach abschickst. Und dann sind es vielleicht auch 20.000 Leute, die gleichzeitig in so einem Beitrag drin sind. Mhm. Aber das ist trotz allem nicht dieses jetzt in diesem Moment starren die Menschen dir entgegen und du musst jetzt eine Rede halten, so nach dem Motto. Auch wenn das indirekt ist, ist es trotzdem ein krasser Effekt, den das auf dich hat. Und ich habe auch zum ersten Mal einfach gemerkt, dass einzelne Aussagen, die ich getroffen habe, tatsächlich sofortige Konsequenzen hatten, dass das auch Diskurse aufgeworfen hat, diskutiert worden ist auf Twitter. Und das ist eine Verantwortung. Also die musste ich erstmal verdauen. So, und ich glaube, das war auch so ein Teil des
mich krass dann, an die Flanke hab ich gar nicht gedacht. Interessant, natürlich, aber völlig logisch, klar. Klar, naja, das muss einem da auch erstmal, ist ja eine völlig, völlig neue Rolle. Ja, also ich habe mich auch zurückerinnert gefühlt, als ich an den ersten Golfkrieg so. Also als ich an der Schule war irgendwie, das war auch eine krasse Nummer, ne? Aber noch eine ganze Ecke weg. Natürlich, also Angriff auf Serbien und so, der NATO, kann ich mich auch dran erinnern, ne? Das war natürlich auch eine Sache, da war ich schon so weit, wie soll ich sagen, juristisch und so gebildet, dass ich da erkennen konnte, dass es auch völkerrechtswidrig war und so, ne? Obwohl falsch oder richtig will ich jetzt nicht einordnen, aber jetzt rein so ohne UNO-Mandat. Und das sind so Zäsuren, an die man sich auf jeden Fall zurückerinnern wird. Und es war so ein Aufwachen, schon gebe ich dir recht, aber eher so, ja, ich habe ja lange als Fußbodenleger gearbeitet, wenn man so eine braune Stelle an der Diele auf dem Fußboden sieht und man hebt die dann hoch und sieht, dass da drunter schon alles komplett verfault ist. Und dann merkt man, ey, ja, das hat ja die ganze Zeit schon gestunken und geknarzt, wenn ich drüber gelaufen bin. Und genauso ist schon seit 8 Jahren Krieg in der Ukraine. Und kein Schwein hat's interessiert. Und Putin schwingt schon ewig solche Reden, die man jetzt viel besser einordnen kann. Ne? Und wie er sich gegenüber Georgien verhalten hat, etc. pp. Und so weiter. Das kann man jetzt alles. Eigentlich hätte man es alles wissen können, ne? Und man hat sich halt dafür entschieden, es anders zu interpretieren, es zu ignorieren, ein Stück weit, ne? Sowohl medial als auch persönlich, ne? Es ist ein medialer und persönlicher Vorwurf, den ich mir da mache. Also das ist das Krasse für mich jetzt so in dieser Situation, ne? Also ich meine selbst, wenn du die Rede, die da 2 Tage vor dem Einmarsch gehalten hat, ne, also mit dem Wissen, was du 4 Tage später hattest oder so, also der hat ja, also das kommt mir jetzt schwer über die Lippen, aber der hat ja ehrlich gesagt, was er vorhat im Prinzip. Wir wollten es nur nicht glauben. Und dann kommt natürlich hinzu, wenn da hier Joe Biden und sowas weiß ich, die gesagt haben, ja, nächsten Mittwoch greift er an und so, die haben da trotzdem nicht dran geglaubt. Das war auch nur Propaganda und Strategiegelaber von denen, ne? Dass der da wirklich ernst macht, ist, ja, wie gesagt, krasse Scheiße, von der jeder überrascht war, einschließlich des deutschen BND-Präsidenten. Also musst du dir mal geben, ne? Also wie bei unserem Auslandsgeheimdienst, die Nachrichtenlage ist, wenn der beim Angriff Russlands gerade in der Ukraine ist.
Also ich habe, also naja gut, ich habe dazu eine Einschätzung eines Ex-Spions gesehen und der hat gemeint, dass das schon Teil des Plans war. Also der hätte wohl Bescheid gewusst und dementsprechend ist er dann auch mit einem Auto rausgeflogen. Also ist er nicht rausgeflogen, weil ja klar war, dass das mit der Luftsituation schwierig sein sollte, aber wohl von auf Bitten der ukrainischen Regierung er da länger geblieben ist, irgendwie so.
Wenn ja, ja, na klar.
An diese Aussage bei.
Na gut, also der war sicherlich auch nicht nur zum.
Im Stream war das.
Okay. Na gut, der war sicherlich auch nicht nur zum Tee trinken dort, ne? Da gab es sicherlich Briefings, Konsultationen, Anleitungen und so weiter, ne? Also ist natürlich ein großer, auch geheimdienstlicher Know-how-Transfer in die Ukraine.
Also, genau, also ich meine, es ist ja auch wichtig, dass du dann deine Leute vor Ort hast, die dann beobachten, was weiter passiert, oder? Und,
Präsident.
Hast du die, naja gut, aber der Präsident weiß ganz genau, dass es nicht passiert, dass in den nächsten 2 Tagen, wann ist er am ersten Tag oder am zweiten Tag raus?
Wie war das? Der hat einmal noch einen Konvoi verpasst und dann ist er am zweiten Tag raus irgendwie.
Ja,
oder
genau.
Am dritten dann.
Und wenn die Nachrichtenlage halt einfach so war, dass die Gefahr für ihn in Kiew da relativ gering ist bis zu dem Zeitpunkt.
Natürlich kann ich, wie gesagt, das weiß ich nicht. Es ist nur so eine
aber
Anekdote.
Hast du die neueste Spionagekanone mitbekommen?
Nee.
Da ist ein Mitglied der diplomatischen Verhandlungsmission da zwischen Russland und der Ukraine, also auf ukrainischer Seite, ist vom ukrainischen Geheimdienst erledigt worden. Als Doppelagent und Landesverräter haben sie ihn erschossen.
Oh je.
Und der Militärgeheimdienst gesagt, der hat auch für uns gearbeitet.
Ein Doppel-Doppelagent.
Also scheinbar ein Doppel-Doppelagent, der auf jeden Fall irgendwie auf der ukrainischen Seite, aber auch scheinbar für die Russen. Und also niemand weiß gerade so genau, was überhaupt passiert ist. Auf jeden Fall
das, erschossen das worden. Ist ein Schicksal, das schon viele Doppel-Doppelagenten erlitten hatten, weil die dann ihrem Feind dem Prosecutor gegenüber eben dann keine endgültige Legitimation mehr feststellen konnten, ne? oder rausbilden konnten. Krasse Nummer, natürlich gibt natürlich auch Leute, die so ihr eigenes Ding machen, ne? Also die da je nachdem, wo sie es gerade gebrauchen können, abliefern und bei allen auf der Liste stehen. Das weiß man nie. Es gibt auch Fälle von Doppel-Doppelagenten, wo dann, also es ist auch denkbar, dass die russische Seite das verraten hat, dass der für die arbeitet und weil es da nicht mehr wollte, ne? Oder wer weiß.
Genau.
Nee, das. Oh. Und da war direkt jetzt bei diesen 2 Gesprächen dabei in der.
Ja.
Hässlich sowas. Aber ja, na, das ist natürlich, das können so Normalsterbliche wie wir, was da alles im Hintergrund noch vor sich geht, können das natürlich überhaupt nicht einschätzen. Ne?
Na, vor allen Dingen stellt man sich das immer so vor, als wäre es wirklich so ein Spionagefilm mit entsprechender Musik und Perspektivwechsel und eingetrübtem Kamerabild und so. Aber am Ende des Tages ist es als ob man irgendwie sich zu einem Meeting mit irgendwelchen Geschäftsleuten trifft und dann sitzt man da und dann verhandelt man kurz über Krieg und Frieden. Dann verlässt man das Gebäude und dann wird man erschossen. So. Punkt.
Genau, und da war jetzt keine Verfolgungsjagd, wo 50 Autos gecrashed und 2 Hubschrauber benutzt wurden oder so, sondern das wird in einem ganz schmucklosen Raum mit einem ganz kleinkalibrigen Pistole mit kaum einem Knall passiert sein. Ne? Also völlig unspektakulär, glaube ich. Aber nee, das habe ich noch nicht gehört. Das ist natürlich, gut, andererseits weiß natürlich auch auf russischer Seite keiner, welche Laus einem da im Pelz sitzt.
Ne? Angeblich hat ja der FSB diesen Angriff der einen tschetschenischen Einheit verraten.
Ach, okay.
Also die Ukraine behauptet zumindest, dass die, also die haben ja sozusagen eine 400 Mann starke tschetschenische Einheit hier in der Nähe von diesem Flughafen, dem Antonov-Flughafen Okay. Ausgeschalten samt Befehlshaber. Und angeblich wäre das wohl vom FSB verraten worden, dass die da jetzt auf dem Weg sind.
Okay, ja, gut.
Und wenn das der Fall wäre, dann wäre ziemlich offensichtlich, wie viel Rückhalt Putin da selbst hat für diesen Angriffskrieg.
Ja, also man kann es nicht, also das ist halt, also das waren sicherlich auch keine ukrainischen Bauern, die da eine tschetschenische Spezialeinheit.
Nee, das war schon die ukrainische Spezialeinheit.
Ich wollte gerade sagen, also das sind schon auch finstere Leute, ne? Finstere Leute. Ja, also wer da welches Süppchen irgendwie kocht und das ist ja auch gerade das noch Beängstigende, ne? Also das ist wirklich Stalin 2.0, wenn ich die Auftritte sehe, wie der schon allein räumlich von seinen Leuten isoliert ist dort und kaum noch im Kreml ist, nur noch auf seiner Datscha auf dem Land sitzt oder so. Das ist die gleiche paranoide Scheiße wie bei Stalin damals, ne?
Aber ich glaube, ja, die gehört auch zum Regieren von Russland dazu, oder?
Diese paranoide Scheiße, ja. Also wenn du über Jahrzehnte regieren willst, sicherlich, ja, wahrscheinlich. Also wenn man so die Person so ein bisschen einordnet, ne? Also selbst da am Tisch jemand wie der Shoigu oder so, ne? Mhm. Selbst der sitzt da 20 Meter weit weg und hat ein Gesicht auf, wo du denkst, alter Falter, und das ist auch ein Typ, der einen Koffer mit einem roten Knopf hat, ne? Also das ist nicht irgendein Heini, der Verteidigungsminister da, und selbst wenn du den seine Körpersprache, Mimik da siehst und so weiter, oder wie der Geheimdienstchef bei diesem einen Meeting da abgekanzelt wurde und so, also krasse Scheiße, also wirklich krasse Scheiße. Und da fragt man sich wirklich, genau auch wie bei Stalin, wann merkt das, wenn so jemand einfach stinknormal durchdreht? Ne? Also stell dir mal vor, also so wie Stalin eines Tages aufgestanden ist, hat noch irgendwas getrunken, ist dann mit einem Schlaganfall umgekippt und lag dann stundenlang auf dem Boden rum und ist langsam verreckt, weil keiner sich getraut hat, ihn zu wecken. Wer merkt, wenn Stalin eines Morgens mit irgendeiner schizophrenen Störung oder einer Psychose aufwacht? Wer merkt das? Ne? Also vielleicht gibt es auch so eine einfache Erklärung, oder ist auf Steroid Rage oder was weiß ich, was ist da alles vor?
Ja, gut, das sind ja jetzt Sachen alles, gibt, ne? das sind diskutiert werden. Wilde Theorien, die da.
Natürlich, klar, aber ich sag nur, also die Situation, die sich dort darstellt, wenn es so wäre, wer würde das denn merken? Also allein dieses Gedankenspiel, wann würde man das denn merken? Ne? Also der 19-jährige Wehrpflichtige, der da mit einer Zwangsunterschrift jetzt da gerade in der Ukraine zu Recht von dem Bauernvolk gepöbelt wird, ne? Der hat das schon lange gemerkt. Aber jetzt jemand in der unmittelbaren Umgebung, also das macht einfach nur Angst. Also mehr will ich damit jetzt nicht sagen. Ne? Also so jetzt nicht irgendwelche krasse Verschwörungstheorien oder irgendwas. Aber dass du auf einmal entgegen so seiner bisherigen machtpolitischen Strategie handelt und sich so ein Ding ans Bein hängt. Ich verstehe es nicht.
Ja, genau, nicht. Das ist die große Krux an der Sache, man versteht es nicht. Es ergibt keinen Sinn.
Es gibt nichts zu gewinnen dort, nichts. Außer Zehntausende, wenn das eine Besatzung werden soll, Hunderttausende von toten Soldaten. Mhm. Mehr gibt es dort nicht zu holen. Also das ist in zwei Weltkriegen bewiesen, dass neben den Russen die Ukrainer ein Volk sind, was du nicht besiegen wirst. Das geht nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht. Solange es Ukrainer gibt, wird es auch die Ukraine geben. Genauso wie dieser, ist eigentlich ein polnischer Wahlspruch, aber genauso wird das da auch sein. Absolut. Bin ich mir total sicher. Und da ist es auch scheißegal, ob das ein westlich gesteuerte Führungselite ist, wie jetzt im Moment, oder irgendeine andere, die kriegst du nicht unter. Und das weiß doch Putin auch, und deshalb versteht man es nicht.
Ja, und das macht einem eigentlich noch mehr Angst, wenn man sich fragt, was ist der eigentliche Plan vielleicht? Weil man halt so paranoid mittlerweile ist, dass man sich denkt, dieser Mann ist ja eigentlich extrem strategisch versiert, der hat langfristige Pläne umgesetzt, die den Westen überrascht haben und seine Machtposition weiter gefestigt haben. Wieso wirft er alles mit einmal hin? Da muss doch irgendwas dahinter stecken.
Ja, aber selbst da kommst du nicht weiter damit. Ne? Also alles außer einem erweiterten Suizid. ganz im Ernst jetzt. Also ergibt da keinen Sinn. Hm. Man kriegt das ja nicht in den Kopf rein, dass selbst auf solchem Level wie große Fehler da begangen werden und wie sehr man da auch nur mit Wasser kocht. Ne?
Nee, das also kann man sich nicht vorstellen.
Natürlich ist es eine Erklärung, dass da völlig falsch beraten war und da gedacht hat, die Leute jubeln ihm zu, wenn er da einmarschiert und hast du nicht gesehen. Also kann es nicht sein, dass er im Kreml schon so weit isoliert ist, dass da irgendwelche Berater und sowas glauben würde. Aber da kann man wieder nicht dran denken, dass Putin persönlich so dumm ist.
Nee. Also, ne? Ich glaube, um diese Fehleinschätzung zu haben, da er ja sozusagen die Politik auch der Ukraine für viele Jahre bestimmt hat, weiß er ja, wie es da um dieses Volk und dieses Land bestellt ist. Dementsprechend kann er sich selbst ja nicht auf den Leim gegangen sein. Das ergibt ja keinen Sinn.
Nee, also für mich ergibt es nur halbwegs Sinn, wenn man die Fehleinschätzungen so ein bisschen sortiert. Ne? Also wie gesagt, wie erfolgreich und wie groß der Widerstand der Ukraine ist, sei mal dahingestellt. Ne? Sicherlich viel, viel mehr als die Russen erwartet haben. Aber das objektiv einzuschätzen ist halt natürlich wahnsinnig schwer. Aber die aus unserer Sicht entscheidende Fehleinschätzung war halt die Einigkeit des Westens, der NATO und der EU. Das war eine absolute Fehleinschätzung. Ne? Wenn Putin was gelernt hat, dass er jetzt 8 Jahre lang dort im Donbass und auf der Krim machen konnte, was er wollte, und kein Schwein hat es interessiert. Ne?
Ja.
Und genauso ist es, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Und die ist natürlich eine komplexere Einschätzung, ne, als die Einschätzung, okay, marschiere ich in die Ukraine rein, werden die sich freuen oder nicht. Das ist eine relativ einfache Sache. Aber die außenpolitische Einschätzung, wird sich Europa einig sein oder machen die da wieder ihr eigenes Ding? Bleibt Deutschland da weiter abgespalten mit ihren Energie- und Sicherheitsinteressen? Ist da beiden, kriegt er das überhaupt auf die Kette, da Einigkeit herzustellen und so weiter? Das ist eine viel komplexere Einschätzung, wo die auch völlig fehlgeleitet war. Ne? Und ich glaube, diese Fehleinschätzung hat ihn letztendlich dazu bewogen, das zu machen. Ne? Die Ukraine, jubeln die uns zu oder müssen wir sie alle platt machen und die Städte schleifen und was weiß ich? Das ist dem Putin scheißegal. Da switcht er von Strategie A zu Strategie B. Aber die Frage, macht das der Weltöffentlichkeit was aus oder nicht? Das hat er falsch eingeschätzt. Und das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Also
ja, und ist es ein alleine russisches Vorgehen oder hängt da China mit im Boot drin?
Also ich glaube, China ist, wie soll man sagen, ein sehr interessierter Auswerter dieses Experiments. Also vor allem der Reaktion im Westen. Ne? Also wie gesagt, kann ich auch falsch liegen, aber ich glaube nicht, dass das so ein Vorgehen wie Russland, das ist nicht so die chinesische Strategie. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, die gehen da konfuzianischer vor. Das ist viel, viel mehr auf Einflusssphären und hintenrum und mit langsamem Druck ausüben und nach den Gegner kaufen und eher in der Umarmung ersticken als mit offenem Bajonett erwürgen, sozusagen, ne, wie die Russen das machen. Aber man hat schon den Eindruck, dass so wie soll man sagen, Tschetschenien der Bluthund Russlands ist, im Russland vielleicht der Bluthund Chinas gesehen werden kann. Also wenn das wirklich stimmt, dass da bei dem Meeting da kurz vor den Olympischen Spielen da Xi Jinping noch drum gebeten hat, doch bitte erst einzumarschieren, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind. Das klingt dann so nach so einer Kaffeeplauderei, ne, wo man da über das Schicksal von einem 40-Millionen-Volk entscheidet. Ne, ist schon krass, aber halte ich für denkbar.
Wird es bei so langjährigen und machtvollen Despoten nicht zu einem Kaffeeklatsch?
Ja, also das ist ja auch in der, hatten wir auch schon mal in dem Podcast ja erzählt, ne, als damals Molotow und Ribbentrop sich getroffen haben oder so, liegt glaube ich heute noch im Bundesarchiv so eine Serviette von dem Essen, wo so der Umriss von Polen ist und da ist so halbgar so ein Strich durchgezogen. So. Da haben die so beim Essen drüber geredet, wie dann Polen aufgeteilt wird. Ne? So, und anders läuft das da auch nicht. China China schaut da ganz, ganz interessiert zu und hebt da so die Hände hoch. Ne? Toll finden die das natürlich auch nicht. Ganz klar, meinst du, aber...
Warum sollte das China nicht toll finden?
Natürlich gehen da Aktienmärkte runter, ne? Russland, wenn es denen scheiße geht als ein wichtiger Handelspartner, Ukraine ist auch kein unbedeutender Handelspartner, um Gottes Willen, und eine Aufrüstung in Europa in Richtung Osten gegenüber ist jetzt auch nicht unbedingt, ich sag mal, es wird zwar viel in China hergestellt, aber jetzt an der Württemberg-Klasse der deutschen Marine oder an einem Leopard 2 steht halt nicht Made in China dran. Also das sind Sachen, wo Gelder, die dann anders in investiert werden. Also deswegen, gut finden die das nicht. Also ich sehe da China eher so wie ein Zuschauer bei einem Fußball- oder Handballspiel irgendwie, wo man keine Sympathien für irgendeine Seite hat und das eher so interessiert verfolgt. Also weil China... riskiert da nicht besonders viel bei diesem Konflikt, denke ich. Ne? Deswegen.
Also auf dem, was ich bis jetzt so gelesen habe, zum aktuell ablaufenden Volkskongress in China, ist, dass sie sich scheinbar schon, sie beobachten, welche Sanktionen gerade gegen Russland getroffen werden und handeln accordingly. Und haben jetzt wohl auch den Rüstungsetat um 7% erhöht.
Ja.
Und es wurde nochmal bekräftigt, dass Taiwan eingegliedert wird.
Ja, gut, das ist ja schon immer chinesische Staatsdoktrin, wobei man sich da wundert, dass die von Eingliederung sprechen, weil es ist ja nach deren Lesenart, muss es ja nicht eingegliedert werden, ne? Es ist ja nach chinesischem Völkerrecht sozusagen. Ist es ja China. Aber also, ja, also China, denke ich, die interessiert das sehr. Also wozu da Biden jetzt außenpolitisch noch fähig ist, welcher Schulterschluss da in Europa hergestellt werden kann oder so, das ist natürlich für so eine kommende Supermacht total interessant, glaube ich. Ne? Also aus chinesischer Perspektive ist das wahnsinnig interessant. Du, ich habe auch etwas ganz anderes, ich habe auch echt an die Besatzung der Internationalen Raumstation gedacht, ne? Ich meine, das sind ja jetzt Amerikaner, Russen, ein Deutscher ist, glaube ich, auch oben gerade. Ne?
Ja.
Das ist schon krasse Scheiße, ne? Also.
Ja, ich glaube aber, die sind sich auf einem anderen Niveau.
Ey, gut, ich meine, ich denke, oder? Ja, das sind dann wahrscheinlich auch eher Russen, die so gestrickt sind. Also, ich muss sagen, jetzt in meinem privaten Umfeld, ich habe ungleich mehr russische Freunde als ukrainische, ne? Also, ukrainische kenne ich vereinzelt ein paar Leute. Und ist natürlich auch kein repräsentative Bubble für die russische Bevölkerung oder so, aber ich kenne keinen einzigen Russen, der darüber nicht informiert ist und der das cool findet oder irgendwie so. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, und da sind Leute dabei, die Putin eigentlich immer in Schutz genommen haben. Ne?
Ja, aber du musst ja sehen, die Leute hier kriegen ja die ganze Zeit die westliche Propaganda reingedrückt. Ja?
Ja.
Die Wahrheit Russlands, die kriegen sie hier ja nicht zu sehen. Deswegen sind sie komplett manipuliert und glauben ihrem großen Führer nicht.
Ja, natürlich, klar. Deshalb sage ich, es ist keine repräsentative Bubble, aber auch Leute in Russland. Ne? Also, aber das ist natürlich auch kein, wie soll man sagen, niemand irgendwo in einem sibirischen Dorf oder irgendwas. Das sind auch großstädtische, jüngere Leute, die sehr westlich orientiert sind. Ne? Also, Das bringt das natürlich mit sich, sonst wird man sich ja wahrscheinlich gar nicht kennen.
Ja, ich meine, man sieht ja auch, dass genau diese Bevölkerungsgruppe, also die großstädtischen jüngeren Leute, ja gerade massiv auch auf die Straße gehen. Also alleine gestern sind ja 3.700 Menschen verhaftet worden bei Antikriegsdemonstrationen.
Vor allem auch in welchen Städten, ne? Das fand ich krass. Also ich meine jetzt Ekaterinburg ist eine riesen Studentenstadt oder Moskau und St. Petersburg, das ist natürlich nicht ungewöhnlich, ne? Aber da waren natürlich auch Orte dabei, wo man gedacht hat, krass, ne? Also, ja, ist die sowjetische Bevölkerung, die ist da, glaube ich, noch mal ein ganz entscheidendes Zünglein an der Waage dann irgendwann, ne? Also, sage ich mal jetzt analog zum Vietnamkrieg, der ja auch an der Heimatfront verloren wurde für die USA, wo ja kein Zweifel besteht, dass die jetzt militärisch da auch überlegen waren, aber das Ding trotzdem verloren haben, weil der Rückhalt in der Bevölkerung gebröckelt ist. Wie? Und das ist die Strategie, die jetzt gefahren wird, zu Recht.
Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man eine Atommacht davon abbringt, weiter anzugreifen, irgendwie.
Ja, ja, absolut.
Wie stehst denn du eigentlich zu den 100 Milliarden für die Bundeswehr?
Also ganz ehrlich, wenn man die Bundeswehr nicht abschaffen will, finde ich das in Ordnung. Also es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst die Bundeswehr ab oder du investierst da wieder ordentlich rein. Also so wie es jetzt ist.
Aber wir sind doch schon bei 50 Milliarden im Jahr. Also das ist ja nicht wenig. Das ist ja mehr als Russland ausgibt für seine Armee.
Weiß ich nicht, das wie viel gibt Russland aus?
Irgendwas ja? um die 40, irgendwas 43 oder so.
Ja, ja, natürlich, aber selbst von diesen 100 Milliarden musst du dir mal überlegen, für was das dann ausgegeben wird, ne? Da wird jetzt hier nicht der allerneueste Leopard 2 A7X Schlag mich tot bestellt oder Nachfolger vom Eurofighter entwickelt oder neue Elektro-U-Boote bei Blohm und Voss bestellt, sondern da wird Unterwäsche und Munition gekauft dafür. Da ist dann fast schon die Hälfte der 50 Milliarden da weg, ne? Nur damit dort die Grundbedürfnisse gestillt sind, ne? Damit vorhandene Waffensysteme bedient werden, gewartet werden können und damit Soldaten angekleidet und versorgt sind, finanziell und rein vom Verbrauchsgütern her, ne? Und wenn das so, wie es jetzt ist, ich glaube, die Bundeswehr hat hinter vorgehaltener Hand, hat mir mal jemand erzählt, die haben jetzt, glaube ich, gerade 85 einsatzfähige Leopard 2 Panzer. Die Bundeswehr, jetzt musst du
ja überlegen. Ja, aber ich meine, ja, mag ja sein, dass jetzt viel von dem Geld, das jetzt investiert wird, völlig notwendig ist, aber die Frage ist doch, wo ist der Rest verschwunden? Also es kann doch nicht sein, dass du jedes Jahr 40, 50 Milliarden für eine Armee ausgibst, die dann 83 Panzer fertig hat. Hä? Wo ist das Geld?
Klar, natürlich. Also das ist, du musst mal, also ich bin da jetzt natürlich im Ministerium der Verteidigung nicht ganz so bewandert, aber in anderen Ministerien musst du dir schon alleine mal, google einfach mal die Personaletats von stinknormalen Ministerien mit ihren nachgeordneten Bereichen. Das ist ja schon allein an Versorgungsleistung, an Sold, an Gehältern, an Pensionen, an Besoldung, das ist, was da schon drauf geht. Und das ist nur damit die Leute im Monat ihr Geld haben. Da hast du noch nichts angeschafft. Und es geht natürlich darum, wenn von der Bundeswehr, wenn ein LKW an dir vorbeifährt und da fällt hinten von der Ladefläche so eine Rolle Gaffa-Tape runter, ne? Das kaufst du dir im Baumarkt für 6 Euro. Das, was der Bundeswehr darunter gefallen ist, die hat dafür 12 Euro bezahlt. Wenn du eine G-Klasse von der Bundeswehr auf der Straße siehst, meinst du, die bezahlen den Preis, den sie dort im Mercedes-Autohaus bezahlen würden vor Ort? Das sind völlige Mondpreise, was die Bundeswehr bei der Beschaffung bezahlen muss, auch als Wirtschaftsprogramm, weil es um die Umschichtung von öffentlichen Geldern in private Taschen geht.
Ja, aber das ist doch das Problem.
Oder? Und deshalb rufen Rüstungskonzerne Mondpreise
auf. Aber das ist doch das Problem. Und das genau. Ist doch der Punkt. Ja. Und das muss doch verändert werden, oder?
Das wird nicht, weil es ist in keiner Armee der Welt so. Armeen sind auch in erster Linie dazu da, für Rüstungskonzerne, um Profit zu machen. Das ist einer der Hauptzwecke der Bundeswehr. Es ist einfach so. Und wäre das nicht gegeben, dann hätten wir die Bundeswehr schon lange abschaffen können. Dass du ein paar Leute hast, die bei Überflutung mit einem Räumpanzer kommen oder Sandsäcke stapeln, da kannst du auch das THW aufrüsten. Also es ist ganz einfach so. Schwierig. Also die Bundeswehr hat entweder richtig fettes, hypermodernes Zeug. Also gerade bei der Marine und so, da gibt's wirklich Sachen, die sind der Hammer. Rein waffentechnisch, und dann gibt es Sachen, da kannst du dich einfach nur für schämen. Ne? Und also es gab, ich weiß nicht, ob es jetzt im Moment so ist, aber vor ein oder zwei Jahren, da war kein deutsches U-Boot einsatzfähig. Kein deutsches, also das, da reden wir von U-Booten, mit Tarntechnik, Elektroantrieben, Brennzellentechnik, was weiß ich, also das Beste vom Besten, ne? Also unterhalb von Atom-U-Booten, sage ich mal jetzt, ne? Da war kein einziges einsatzfähig. Es war, als die 2-Euro-Fighter da zusammengestoßen sind und abgestürzt sind vor, wann war das, vor 3-4 Jahren oder so, da war schon ein Viertel der einsatzfähigen Eurofighter der Bundeswehr down. Das ist ganz, ganz scheiße gelaufen die letzten Jahre. Und ich als Pazifist, militärisch interessierter Pazifist, muss sagen, eigentlich ist das ja natürlich cool. Aber wenn du eine Bundeswehr haben willst, dann musst du wahrscheinlich nochmal 100 Milliarden reinstecken, mindestens. Also da reden wir nicht davon, dass wir uns jetzt hier eine riesen fette Armee, dass wir da eine Aufrüstung betreiben, wie es nach dem Weltkrieg passiert ist oder so, ne? Also das ist einfach nur erstmal die Instandhaltung und dass das, was wir haben, so halbwegs aufs Parkett kommt.
Ja, aber wäre es da nicht erstmal irgendwie sinnvoll, diese ganzen Korruptionssümpfe da trocken zu legen, dass man...
Ja.
Na, ich komme nicht drauf klar, dass wir zu den, also in den Top 10 der am meisten Geld ausgebenden Staaten der Welt für Rüstung stehen. Und nichts funktioniert. Also das ist rein logisch, ist das doch unmöglich.
Das ist ja die Mehr von der deutschen Effizienz. Der Deutsche, der ist am Ingenieur, Reißbrett, Waffentechnologien und so irgendwas erfinden, womit du Leute umbringen kannst oder generell technische Probleme lösen oder so. Da macht dem Deutschen in der ganzen Welt niemand was vor. Aber das in ein funktionsfähiges Konzept am Fließband umzusetzen, da hat Deutschland einen völlig falschen Ruf. Da ist Deutschland auch in der Geschichte oft ein Versager gewesen, ne? Also den Zweiten Weltkrieg hat Deutschland auch am Fließband verloren. Hm. Die Engländer, die Amerikaner, die Sowjets, die waren einfach in der Lage, diese Kriegsindustrie viel, viel effizienter zu gestalten und da mehr an die Front zu bringen und da mehr Output zu liefern. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg am Fließband verloren. Das ist eine historische Wahrheit, ne? Die, also Stammtischwahrheit, aber schwingt was mit.
Naja, ein anderes Niveau haben wir
ja nicht. Und genauso ist es jetzt, ne? Aber du musst natürlich auch sehen, trotzdem ist, jetzt sage ich mal, für die Pro-Kopf-Ausgaben, der Abstand zu den USA für Verteidigungsetat oder so ist immer noch riesig. Also das ist schon, reden da zwar von den Top 10, aber sag ich mal so, die Top 2, 3 ist schon trotzdem riesig.
Ja, ne? USA, ich hab ja gerade mal die Statista-Liste offen. USA liegt bei 778 Milliarden US-Dollar. Und China liegt bei 252 Milliarden US-Dollar.
Pro Jahr.
So, und dann ist in, ja, ja.
Ja, wir reden aber, die 100 Milliarden werden ja nicht in einem Jahr investiert.
Nein, nee, das ist einmalig quasi. Ja, ja, das ist schon richtig. Ja, und Indien ist dann bei 72,9 Milliarden. So, ich habe mich übrigens geirrt. Muss ich ganz kurz zurückrudern. Russland ist bei 61,7 Milliarden Dollar. Das sind dann irgendwann irgendwas um die
65 Trilliarden Rubel. <Keine Ahnung.
lacht> Nee, ja. irgendwas kurz über die 50 Milliarden Euro, ne?
Ja, keine Ahnung.
Also nicht paar 40, sondern paar 50 Milliarden Euro. Okay. Ja.
Ja, na, also das ist schon. Also Nordkorea gibt sicherlich keine Angaben, ne?
Haben die so viel Geld im Land, ja?
Etat, also was die da rein, also das wird ja immer so ein bisschen vergessen bei den Aufzählungen von Truppenstärken irgendwie, da ist immer Nordkorea nicht mit dabei. Also jetzt rein von Militärtechnik hat sie natürlich vergessen, aber wie viele Leute dort bei der Armee sind, das ist natürlich krank. Also die haben, glaube ich, auch über 1 Million Soldaten.
Ja, aber hat da jeder eine Waffe?
Ja, da kannst du von ausgehen. Also wenn das...
Ja, aber ist das eine Armee?
Also ich sag mal so, wenn du jetzt eine Feldhacke als Waffe bezeichnen willst, unter Waffen sind dann alle, wenn es losgeht, auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es Wahnsinn. Es ist totaler Wahnsinn, aber ganz ehrlich, Leute, die jetzt sagen, ja, die 100 Milliarden, die sollen wir doch lieber in Bildung stecken oder irgendwie, da wird immer so getan, als ob nicht genug Geld da ist, ne? Also ein Land wie Deutschland kann sich's genauso leisten, genauso viel Geld in die Bildung zu stecken und in den Wehretat. Ne? Also es gibt nicht so viel auf der Welt wie Geld. Es wird halt nur für die falschen Sachen ausgegeben. Und es kommt ja auch aus verschiedenen Töpfen, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen. Das ist, wird ja jetzt nicht von Bundesländern finanziert, die 100 Milliarden. Wird da auch immer vergessen, wohingegen Bildung eher Ländersache ist zum Beispiel. Natürlich ist es Wahnsinn, überhaupt so viel Geld für eine Armee auszugeben. Ne? Aber also mit den 100 Milliarden würde ich sagen, rettet man ein bisschen was von dem jährlichen Wehretat, den man da sowieso reinsteckt. Da wäre sonst, das wäre weggeschmissenes Geld dann.
Ja, das ist ja das Problem. Also ich sehe jetzt nicht das Problem darin, eine schlagkräftige Armee zu besitzen. Ich sehe das Problem darin, so viel Geld zu vernichten. So, das ist das Ding. Ja. Das ist das Ding. Und da dahingehend richtet sich meine Kritik. Nicht da in Richtung dessen, dass wir vielleicht irgendwie anfangen sollten, was Ernsthaftes zu betreiben und nicht einfach nur so pro forma eine Zahl dorthin zu schreiben, deren Auswirkung am Ende verpufft. Ja, und generell wäre es, glaube ich, deutlich sinnvoller, gerade auch im Hinblick darauf, dass die Chance besteht, dass ein Donald Trump nochmal gewählt wird, vielleicht generell eine gemeinschaftliche europäische Streitkraft aufzubauen. Ja, dass man irgendwie sukzessive mehr eine Gemeinsamkeit in dieser Europäischen Union findet, in vielerlei Hinsicht.
Ja, Tendenzen oder Projekte gibt es da ja innerhalb der EU. Ne? Also das ist ja schon... Aber ja, klar, also Donald Trump, ich habe mir oft die Frage gestellt, glaubst du, der Völkerrechtler redet ja immer nicht von Krieg, sondern von bewaffneten Konflikt. Aber wenn ich jetzt von Konflikt immer rede, das soll jetzt nicht das irgendwie abwerten oder verharmlosen. Aber meinst du, den Konflikt in der Ukraine, den hätte es mit Trump gegeben? Frage habe ich mir oft gestellt, so.
Die Frage ist, wäre der Konflikt in der Ukraine nur auf die Ukraine begrenzt gewesen? Weil Trump hätte die USA ja aus der NATO rausgeführt. Und was hätte Putin dann noch eingedämmt?
Ja, kann natürlich auch sein, dass es dann erst recht gewesen wäre. Ne? Oder man weiß halt nicht, wie viel Zündeln von westlicher Seite immer noch dabei ist. Ne? Also ohne jetzt jemand anderem als Putin die Schuld zuweisen zu wollen, ne, um Gottes Willen. Aber verstehst du, was ich meine?
Also ich bin der Meinung, wer einen Angriffskrieg führt, der ist einfach nicht im Recht.
Absolut, ja. Ist doch, also was anderes habe ich doch jetzt nicht gesagt.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass, ja, also wie gesagt, ich halte das für... Kann man sicherlich drüber nachdenken, ich halte es aber für überzogen, dieses Bedrohungspotenzial seitens der Ukraine so groß darzustellen. Und das war jetzt im Endeffekt auch nicht das, worum es Putin ging bei seiner Blut- und Bodenrede da nach dem Einmarsch. Da ist eindeutig dieser Geschichtsrevisionismus und diese Ideologie, die dahinter steht und eine Ideologie, die er zum Teil halt auch mit Trump teilt, das ist ja das Interessante, dass man da so viele Punkte sieht, die diese neue Rechte weltweit irgendwie teilt. Ja. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Das muss uns Sorgen machen für die Zukunft. Und da müssen wir in Zukunft einfach auch noch genauer nachschauen, welche Quellen beispielsweise das Volk sukzessive vergiften. Ja, dass jetzt sowas wie RT Deutsch oder Sputnik verboten worden sind, das hätte schon viel eher passieren müssen eigentlich. Es hätte schon viel eher ein Augenmerk auf die Desinformations- und Propagandamaschine im Internet gelegt werden müssen. So diese ganzen Bot-Netzwerke, was sukzessive ja auch jetzt während Corona beispielsweise extrem eingeschlagen hat und unsere Gesellschaft auch weiter auseinandergetrieben hat. Was in der Bundestagswahl eine große Rolle gespielt hat, was ja auch in der Wahl in den Vereinigten Staaten eine Rolle gespielt hat und so weiter und so fort. Also Russland hat ja seine Finger in so vielen internationalen Themen drin und betreibt seit, naja, ich sag mal, also man kann glaube ich schon von einem Jahrzehnt sprechen, vielleicht schon von mehr, betreibt ja in der ganzen Welt Desinformation und Manipulation. Und das ist, glaube ich, immer noch unterschätzt worden. Und ich hoffe, dass man durch diesen Ukraine-Krieg bemerkt, dass man da jetzt dagegen ankämpfen muss. Und das ist ja auch mit den Gesprächen mit Telegram beispielsweise, wo die Bundesregierung sich da haben vermitteln lassen.
Ja, das war niedlich, ne? Das war so ungefähr so nach 2 Monaten haben wir jetzt einen Ansprechpartner bei Telegram, wo wir unser Anliegen mal vorbringen können. So ungefähr war das, ne? Also, ja. Das ist
Na, wir brauchen ja eine ladungsfähige Adresse, ne? Sonst können wir
also
hier
das ist immer. Also ich würde da schon differenzieren, ne? Also solche Botnetzwerke, diese Art von Manipulation, gebe ich da völlig recht, dass dagegen vorgegangen werden muss. Aber das ist natürlich bei der Struktur der sozialen Medien, kann das keine staatliche Aufgabe mehr sein, ne? Also sondern da ist der Staat Bittsteller bei privaten multinationalen Konzernen, ne? Und das ist einfach so, oder sogar teilweise mononational, ne? Wenn man jetzt ans Meta denkt und so weiter. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen immer habe, ist zum Beispiel, ja gut, RT Deutsch, jetzt rein juristisch gesehen, wurden die ja nicht verboten. Die haben ja keine Lizenz gehabt für das, was sie machen, ne? Die sind ja irgendwie mal so gestartet als ohne eigenen Programminhalt zu produzieren und das wurde dann immer mehr eigener Programminhalten. Die haben aber nie eine Lizenz dafür beantragt und deshalb haben sie die halt nie gekriegt. Aber jetzt wirklich Medien zu verbieten, Medieninhalte zu verbieten, finde ich schon krass. Also finde ich vom Obrigkeitsreflex her nicht viel anders, als wenn Putin jetzt die Deutsche Welle oder eine Zeitung in Russland verbietet, die irgendwas schreibt, was ihm nicht passt. Ne? Also ich glaube, da ist eher, du hast da ja unbewusst eben aus meiner Sicht in die richtige Richtung gesprochen, man muss dagegen kämpfen. Ne? Und dieses dagegen kämpfen, um diese Meinungshoheit, um diese den Einzelnen zu überzeugen, das muss eher ein Kampf sein als ein Verbot in Medien.
Naja, das Problem ist ja aber, wir sehen, dass wenn das einfach läuft, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber wir sehen es am Deutschen, der Deutsche ist doof und er lässt sich davon einfangen. So. Das Einzige, was du da machen, also ich weiß nicht, wie du dagegen kämpfen kannst, weil Menschen, die sich davon einfangen lassen, sind ja resistent gegenüber Belehrung und gegenüber Fakten. Das Einzige, was du machen kannst, ist diese Quelle abgraben.
Ja, abgraben, diskreditieren, ja, das hat auch mehr dieses, aber
das Diskreditieren führt doch aber dazu, dass sie sich noch mehr bestätigt fühlen, wenn sie schon eine entsprechende Richtung eingeschlagen
aber
haben.
Aber ein Medium zu verbieten, was nicht explizit, sag ich mal, gegen grundrechtliche Werte verstößt, ist kein demokratisches Mittel.
Naja, die Frage ist doch aber, gegen was muss man verstoßen, dass es verboten werden kann? Wo fängt das
genau.
an?
Genau, und das sind
und
im
ist
Moment...
Das Verbreiten von Kriegspropaganda und von Falschinformationen und von psychologischer... Also es ist ja im Endeffekt psychologische Kriegsführung. Das, was wir bei Russia Today sehen, das ist ja PsyOps permanent. So, und das ist ein militärisches Mittel, meines Erachtens. Und Magazine, Inhalte, die militärische Operationen im Feindesland durchführen, sind überhaupt nicht gedeckt von dieser zivilen Grundlage. Das ist PsyOps. Das ist Krieg. Das hat mit Informationen nichts mehr zu tun.
Selbst wenn es von deutschen Bürgern hergestellt wird, deren Recht ist, so eine Meinung zu äußern.
Wenn man den nachweisen kann, dass es eben zum Ziel hat, eine die Stabilisation durchzuführen.
Ich gebe dir recht, dass man das in einer Kriegssituation nicht gestatten darf. Da wäre man ja schön blöd, aber dann befindest du dich aber nicht mehr auf dem Boden der Demokratie. So ist das Grundgesetz nicht gestrickt. Deshalb gibt es sowas wie Kriegsrecht. Damit du dich bei solchen Fragen nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes befasst.
Also, weißt du, ich bin zynisch genug zu sagen, dass wir in den nächsten Jahren eine ganz furchtbare politische Phase erleben werden, die uns langfristig in Krieg treiben wird und in undemokratische Zustände, weil wir ja jetzt schon sehen, dass die Menschen nicht in der Lage sind, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass eine Demokratie nur geschützt werden kann mit robusten Mitteln. Und das sind eben solche Mittel, die jetzt deiner völkerrechtlichen Definition entgegen nicht funktionieren. Und wir werden diese.
Na, ich sag
diese
doch nicht, Mittel, dass es nicht funktioniert.
Was halt völkerrechtlich nicht akzeptabel wäre, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass das dementsprechend auch nicht eingesetzt werden wird. Und vielleicht sitzen wir in 50 Jahren da und denken uns, man hätte vielleicht eher reagieren müssen, jetzt haben wir verloren oder so. Ne? Also werden wir sehen. Ich bin da relativ pessimistisch.
Absolut, klar, mir geht es nur darum, also dass man das dann nicht heuchlerisch als demokratisch bezeichnen soll. Ne?
Die Frage ist doch aber, das ist doch alles eine Definitionssache. Und ist nicht, kann es denn demokratisch sein, also ist es wirklich demokratisch, eine Demokratie nicht mit allen Mitteln zu verteidigen?
Mit allen Mitteln?
Und zwar, mit allen Mitteln, auch indem man die mundtot macht, die gegen die Demokratie kämpfen.
Also eine reine Demokratie, das ist ja das Bekloppte an der Demokratie, ja, hat genau in sich, dass sie sich selber abschaffen kann.
Richtig, ganz genau.
Wenn du Demokratie bis zu Ende denkst.
Genau, und das ist sozusagen der Selbstzerstörungsmodus, den man ja aus einer Demokratie auch entfernen könnte.
Dann bist du aber nicht mehr in einer Demokratie. Dann bist du bestenfalls Logokratie. Wenn du jetzt sagen willst, okay, was hier die Bekloppten da vor Fernsehen gucken, den Sender braucht man nicht, weg damit. Ne? Dass da Leute mit einer höheren Einsichtsfähigkeit da Entscheidungen treffen. Kann natürlich sein. Ne? Klar, aber dann darf man es eben nicht mehr Demokratie nennen. Ne? Und dann darf man es auch nicht mehr Grundgesetz nennen. Da muss man das so ehrlich kommunizieren. Mehr sage ich nicht. Also ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Ich bin auch der Meinung, dass die Feinde der Demokratie bisweilen nicht mit demokratischen Mitteln bekämpft werden sollten. Ne? Aber dann muss einem das klar sein. Also das ist genauso, wie wenn ich eine Krankheit habe und nehme ein starkes Medikament, was starke Nebenwirkungen hat, bin ich von der Krankheit befreit, aber bin danach nicht gesund, weil die Nebenwirkungen mich plagen. Ne? Also wir sind da nicht unterschiedlicher Meinung, aber ich sag nur, aber an dem Punkt, wo wir gerade diskutieren ja viele nicht. Ne? Die denken, ach, RT oder die Zeitung verbieten ist cool und die Zeitung verbieten ist nicht cool, dass man das so unterscheiden kann. Ne? Und schon alleine, indem man sich anmaßt, diese Unterscheidung zu treffen, ist man oft nicht besser als derjenige, den man kritisiert. Finde ich.
Ja, wie gesagt, ich mir ist bewusst, dass diese Situation halt einfach nicht lösbar ist auf demokratischer Ebene außerhalb des Kriegsrechts, sage ich jetzt mal. Ja, also rein rechtlich gesprochen hast du da sicherlich den Kasus Knaxus.
Ja, das ist ein ganz großes Paradoxon und wo ich dir völlig recht gebe, dass in einer Gesellschaft wie unseren, in der so viel Ungleichheit und Frust herrscht, wird es kein Demokratieparadies geben, ne? In der sich die Demokratie aus sich selber raus von einem glücklichen Menschen erhalten kann oder so. Ich kenne viele Leute, die sind jetzt gerade durch diesen Schock von ihrer Putin-Liebe geheilt worden, ne? Muss ich ehrlich sagen. Gibt viele, aber gibt natürlich auch immer noch einige, die da immer noch völlig verblendet sind. Ne? Aber es ist wirklich nicht mehr so viel. Aber es geht ja nicht nur um Putin. Ne? Das ist ja ein Symptom, eine gegenwärtige, schreckliche Erscheinung. Aber diese Tendenzen, die dieses System so aushöhlen, dass sich da sowas draufsetzen kann wie Putin und Trump und dass das international akzeptiert und salonfähig werden kann, das ist ja das eigentliche Problem.
Ja, genau, das ist der große Krebs, der da unter allem gärt, sage ich jetzt mal, und der uns auch in Zukunft beschäftigen wird. Und
sicher auch noch im nächsten Podcast.
Sicherlich auch noch im nächsten Podcast und dementsprechend hast du einen guten Abschlusspunkt damit gerade gefunden und ich stelle das Sprechen ein.
Ich auch, ja, also bleiben wir mal gespannt, was da kommen wird. Optimistisch ist schwer. Also mich hat neulich von Judith Rakers auf Instagram so ein Posting echt getroffen, wo sie wirklich schreibt, also normalerweise schreibt man ja als Tagesschausprecher nicht irgendwie was zu seinen Befindlichkeiten oder so, aber als sie da bei der einen Morgensendung da die Meldung gelesen hat und hat nicht ein was Positives gehabt, was sie den Leuten irgendwie berichten kann oder so, das hat man richtig gesehen, wie fertig die das gemacht hat, ne? Und dann hat sie da so ihre Gemütslage gepostet, das fand ich krass. Und so geht es einem ja auch ungefähr. Ne? Ich würde jetzt auch lieber eine geile Anekdote von irgendeinem Festival oder einer Clubshow oder eine coole Platte, die ich gerade gefunden habe oder ein Buch, was ich gelesen habe, mit dir drüber reden. Aber das sind halt nicht gerade die bestimmten Themen, ne? Mit denen man sich befasst im Kopf.
Aber merkst du nicht auch, um nochmal kurz den Faden aufzugreifen, merkst du nicht auch, dass es mittlerweile schon wieder so an den Rand wabert, dass man wieder immer mehr Raum für die Normalität zulässt?
Also das im Vergleich zu den ersten 2-3 Tagen sicherlich, aber es ist schon immer noch ordentlich Dauerfeuer. Ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel vorgestern geprobt, ne, und unser Drummer, der kam aus Berlin mit dem Zug und der meinte, naja, wenn du da in Berlin am Hauptbahnhof siehst, was da los ist, ne, mit den Zügen, die da aus Richtung Polen kommen und so, da bist du auf einmal da wirklich mittendrin und siehst das hautnah, die Menschen, so, ne, das katapultiert dich dann schon wieder rein und das wird auf unseren, das ist ja das, was die Leute so angefasst hat, dass auf einmal, das musst du dir mal überlegen, du bist der Krieg, bist du aus dem Fernsehen gewohnt, auf einmal gibt es eine reale Perspektive, dass sich da Sachen auf deinen Alltag auswirken, weil irgendwo Krieg ist, das ist doch für einen Deutschen undenkbar. Dass eine Kindergeburtstagsparty vielleicht irgendwann mal ausfällt oder irgendein Auto nicht geliefert werden kann oder ich noch ein Fuffi mehr an der Tankstelle zücken muss, weil irgendwo ein Krieg ist.
Oh Gott, bewahre. Gott bewahre.
Also, aber auf dem Level von Inconvenience diskutieren wir ja jetzt gerade immer noch. Ne? Also, ja. Das ist doch pervers. Und aber trotzdem ist es das, was die Leute bewegt und was das Thema so in der Öffentlichkeit hält. Ne? Und auch in meinem Bewusstsein hält. Ich mache mich ja davon nicht frei. Mhm. Ja. Na gut, aber wollen wir mal schauen, was passiert.
Wir bleiben dran.
Ja, mach's gut, mein Guter, gell?
Gut, Mike, dann
halt die Ohren steif.
Hab eine friedliche Zeit bis zum nächsten Mal, wenn wir die Zeit finden, uns zusammen zu finden. Hahaha. Ha, ha. Oh Gott, ja. Dreimal finden in einem Satz. Zweimal.
Hast du richtige Worte gefunden, schön.
Super.
Na dann, ne? Peace, mach's gut.
Ganz schön findig von mir. Tschüss.
Scheiße, Alter, ich glaube, ich habe vorhin Grisou und Flitze Feuerzahn verwechselt. Grisou, der kleine Drache, das war der Feuerwehrmann. Ich glaube, wir schalten mal lieber das Mail-Postfach aus und Instagram-Account auf Null, sonst gibt das echt einen Shitstorm.